بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وهذا هو اللقاء 18 بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allen, Allah, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zu unserer segensreichen Vortragsreihe. Und dies ist, inshallah, der 18. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Die Botschaft oder die Verbringung der Botschaft des Koran von Farid al-Ansari, rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa lakay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima madha. ما زلنا نقف أمام مسألة عرضها سائل فقال كيف أجدد الدين؟ فأجاب المصنف رحمه الله تعالى: لكي تجدد الدين فلا بد لك من الإجابة عن مسألتين. المسألة الأولى: يا نفس، هل تعرفين الله عز وجل؟ المسألة الثانية: يا نفس، هل تعرفين القرآن الكريم؟ فإن أجابت النفس عن المسألتين، عندها يستطيع الإنسان أن يجدد دينه. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يعرج على هاتين المسألتين ويوضح الجواب الصحيح، فقال: لكي نتعرف على الله عز وجل فلا بد بداية أن نتعرف على القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو متن الرسالة، فالرسالة أي رسالة لا بد لها من أركان أربعة: الركن الأول المرسل، الركن الثاني الرسالة، الركن الثالث الرسول، الركن الرابع المرسل إليهم تلك الرسالة. أي رسالة يرسلها الإنسان لا بد لها من هذه الأركان: مرسل هو الذي كتب الرسالة، ثم الرسالة نفسها ثم الرسول الذي حملها من أجل إيصالها ثم من أرسل إليهم تلك الرسالة. فعندنا القرآن رسالة أرسلها الرب جل جلاله، أرسل بها خير خلقه وصفوة رسله محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة للبشرية كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة نبينا عامة عالمية للإنس قاطبة وللجن، بل وفيها الرحمة لجميع أجناس الكون. إذن لكي نعرف الله لابد أن نعرف القرآن، وبدأ المصنف يتكلم على تعريف القرآن. طيب، من خلال القرآن تتمكن أن تعرف ربك، وذلك من الخطأ الشائع. الجماعة البسطاء يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ كثير من أصحاب العقول ضلوا ولم يعرفوا ربهم، بل وقعوا في الإلحاد. وكما تعلمون أنتم في دول الغرب كثيرون يقول لك أنا لا ديني. لا ديني يعني ما عندوش إيه؟ لا يؤمن بدين ولا يؤمن بإله، رغم أن لهم عقولا، لكن هذه العقول لا ولن تصل للحق إلا بنور الوحي. ولذلك من الخطأ أن نقول الله عرفه بالعقل، خطأ. نقول الله تعالى عرفناه بآياته ومخلوقاته، عرفنا الله تعالى بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية أي المنهج القرآن الكريم المنزل على خاتم رسل الله. طب قبل محمد الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، قبل عيسى التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، قبل موسى عليه السلام الصحف التي أنزل الله على إبراهيم وبعد ذلك نزلت على موسى عليه السلام، داود الزبور. إذن عرفنا الله عز وجل من خلال منهجه المنزل بواسطة ملائكته على أنبيائه ورسله منذ أن خلق الله الخلق. الله خلق آدم وأهله لهذا المنهاج بعد أن تدرب في الجنة على الأمر والنهي، افعل لا تفعل، كل شيء مباح إلا الشجرة دي. وبعدين اتدرب على معرفة العدو وهو إبليس، كيف أغواه وأنزله من الجنة. اتدرب آدم عليه السلام أن يعرف شؤم المعصية فيتوب ويعود إلى ربه عز وجل. بمجرد أن عصى الله ظهرت العورة وانكشفت وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. علم شؤم المعصية وأنها تؤدي إلى الإهباط بعد العلو، كان في الجنة في العلو الآن إهبط خلاص، يبقى المعصية سفل خلاص، أما الطاعة عز ورفعة. نزل الأرض أيوة، شؤم المعصية فيها تعب فيها كد فيها شقاء لحكمة أراد الله عز وجل أن يتدرب هذا المخلوق المكرم على المنهج في الجنة. اعرف المنهج، أدي أمر وأدي نهي. ثمرة مخالفة الأمر والنهي إذا وقعت في المعصية هتنكشف العورة، بتكون الفضيحة، هيكون التعب والشقاء والهم والغم والنكد خلاص كده. طيب عشان ترجع تتوب إلى ربك، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب الإهباط فيه كسر، الكسر يعقبه جبر من الله تعالى. الجبر كان باتباع المنهج، فإما يأتينكم من الله هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى جاء الجبر بعد الكسر عندما كانت توبة وإنابة وعودة، فالتوبة تبدل بها السيئة إلى حسنة، والبعد إلى قرب، والهم والغم إلى فرح وفرج. ونحن في هذه الأيام، نحن في هذه الأيام نستقبل شهر القرآن، فما أحوجنا إلى توبة نصوح وإلى استغفار وعودة إلى الله رب العالمين حتى يرفع الله عن الأمة ما تعاني. فكان ده تدريب عملي لهذا المنهاج. فلما نزل آدم للأرض يحمل هذا الهم، يحمل هذا المنهاج، فبدأ يعلم البشرية عبادة رب البرية. 10 قرون من لدن آدم البشرية على التوحيد، على الإيمان. دب فيها الشرك بعد ذلك وعبدوا الأصنام من دون الله، فأرسل الله نوحا عليه السلام، وهكذا. إذن عرفنا ربنا من خلال آياته الشرعية المنزلة على الأنبياء ورسله، ومن خلال مخلوقاته، ودي تسمى الآيات الكونية، السماء، الأرض، الجبال، البحار، كل ما يحيط بنا من كائنات ومخلوقات تدل على وحدانية الله عز وجل. بل أنا وأنتم من آياته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل العقل من مخلوقاته، فالعقل لا يعرف الرب إلا من خلال آياته الشرعية. فأي عقل لا يستضيء بنور الوحي لا يمكن أن يصل للرب جل جلاله. أبو جهل كان عنده عقل ولا لا؟ كان عنده عقل، بل كان من أذكياء العرب، لكن هل وصل إلى الله؟ الإجابة لا. عبد حجرا من دون الله رب العالمين، ومات على الكفر والعناد، رغم أنه كان من أذكياء العرب. وقلت لكم أن صاحب العقل حقا يصل للرب، طب ما وصلش يبقى ما عندوش عقل. وذلك قال تعالى عن أهل الجحيم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. طب ما كان عندهم عقول، لكن عقول لم تصل للحق لا تسمى عقولا. قد يكون الإنسان ذكيا لكن ليس بعاقل. يعني الملحد ده ممكن يكون ذكي، يقول لك أينشتاين أيوة ذكي، لكن عقل لا، مدام لم يصل للرب فلا عقل له. عنده ذكاء نعم، فنفرق بين الذكاء وبين العقل. العقل الذي يستضيء بنور الوحي في الآيات فيصل إلى ربه جل جلاله. إذا لا يسمى العقل عقلا إلا إذا وصل إلى خالقه عن طريق نور الوحي المنزل على الأنبياء والرسل. إذا عرفنا الله بآياته ومخلوقاته مش بالعقل فقط، خطأ. فربنا من علينا بمنح، منها الفطرة السليمة، منها العقل المتدبر، منها إنزال الكتب، منها إرسال الرسل، منها المعجزات التي أيد بها رسله، بل أعطانا آلات الإدراك من سمع وبصر وفؤاد حتى نصل إليه. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي. إذن لابد لمن أراد أن يعرف ربه أن يتخذ هذه السبل: آيات شرعية المنهج، آيات كونية محيطة بنا نصل من خلالها إلى ربنا جل جلاله. فلازم نعرف القرآن جيدا، لأنك لما تعرف القرآن تعرف ربك. فالله تعالى عرفنا بذاته على مائدة كلامه، عرفنا على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. إذا لمن أراد أن يعرف ربه فلا بد أن يعرف هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. وإحنا مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان. بعد كده قلنا طب عرفنا القرآن، كيف أعرف ربي؟ خطوة أولى عشان تعرف ربك بعد معرفتك للقرآن أن تعرف ذاتك، أنك مخلوق. إذن الخالق هو من؟ الله عز وجل. فقدنا إلى التعرف على أطوار الخلق، خدنا أطوار خلق آدم الخمسة: تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم الروح. خدنا أطوار خلق الجنين داخل الرحم: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم النفخ من الروح. وقلنا أن جمع القرآن الكريم مراحل الخلق قاطبة من آدم وذريته في 7 مراحل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، أدي 2، في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، 3، ثم خلقنا العلقة مضغة، 4، ثم خلقنا المضغة عظاما، 5، فخلقنا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، أدي 6، ثم أنشأناه خلقا آخر أي الروح، فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا هذا أو هذه الأطوار في الخلق تعلمنا أمرين: الأول الصبر والحلم وعدم العجلة إلا في طاعة من باب وعجلت إليك رب لطرد. الأمر الثاني الذي ما زلنا نقف أمامه وهو سنة التدرج. كان في سنة تدرج في الخلق في أطوار، وسنة تدرج في التشريع والدعوة. وفصلنا في هذا الباب من خلال حديث معاذ بن جبل إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده كان آخر ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي قبل العطلة، وفي هذا اللقاء هنبدأ نفصل في قضية التدرج كسنة ربانية بعد أن يترجم المترجم هذا الملخص لما مضى.
Als Wiederholung, liebe Geschwister, weil es schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal, seitdem wir das letzte Mal zusammengekommen sind, hat der Sheikh eine kurze Wiederholung erwähnt bezüglich dieser Angelegenheit, was wir gemacht haben bezüglich Anfang dieser Vortragsreihe bis zu dem Punkt, an dem wir angekommen sind. Ich weiß nicht, die meisten, die haben diese Vortragsreihe verfolgt. Der eine oder andere ist mittendrin dazu gestoßen, der andere vielleicht erst am Ende, der andere vielleicht heute das erste Mal. Wir haben erwähnt, dass der Autor in seinem Buch erwähnt, zur Eröffnung dieses Buches, indem er gesagt hat, dass jemand die Frage stellt und ihm sagt, wie erneuere ich meinen Iman? Beziehungsweise, im Wortlaut heißt es, wie erneuere ich meine Religion? Aber um es auf Deutsch etwas verständlicher rüberzubringen, wie erfrische ich meine Religion oder wie erfrische ich meinen Iman? Ja, wie versuche ich diese Angelegenheit aufrecht zu erhalten? So hat er ihm geantwortet in 2 kurzen Sätzen und diese Antwort direkt mal mit 2 Gegenfragen beantwortet, indem er gesagt hat, das erste ist, dass man sich selbst fragen sollte, seine eigenen Nefs, sein eigenes Ich, kennst du den Koran? Und die zweite Frage, O Nefs, kennst du Allah? Und diese sind 2 essentiell sehr wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, dass man sich die Frage stellen sollte, ob man den Koran kennt und ob man Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Danach haben wir erwähnt, die Geschwister, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Wiederholung, deswegen fasse ich es ein bisschen kürzer, als es der Sheikh gemacht hat. Wir haben erwähnt, dass eine Botschaft 5 Säulen hat. Ja, gibt es jemanden, der sich noch daran erinnern kann, was die 5 Säulen sind? Du kannst dich erinnern. Ja? Die erste Säule ist der Sender. Die zweite Säule, die Botschaft. Die dritte Säule, der Überbringer. Die vierte Säule, der Empfänger. Ganz genau. Habe ich hier 5 gesagt? Dann habe ich die Stimmen angefasst. Du bist drauf eingefallen. Das heißt, wir haben einen Absender, wir haben einen Überbringer, wir haben die Botschaft und wir haben im Endeffekt den Verbraucher sozusagen, den Empfänger. Wir haben gesagt, dass der Absender, Allah subhanahu, wenn wir natürlich jetzt über den Koran reden, der Absender ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die Botschaft an sich ist der Koran, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Der Überbringer ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Empfänger ist im Endeffekt jeder Einzelne von uns. Ja, jeder Einzelne von uns wird in den Kreis der Empfänger sozusagen gesteckt. Das heißt, dieses Buch ist an jeden von uns gerichtet. Danach haben wir erwähnt, liebe Geschwister, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, dass man den Koran kennenlernt. Ja, und wir haben ebenfalls darüber geredet, über diejenigen, die sagen, ich habe Allah mit meinem Verstand kennengelernt. Das ist teilweise richtig, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Wegweiser gegeben, damit man ihn kennenlernt. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Wegweiser gegeben, damit man ihn kennenlernt. Ja, nee, sei es jetzt die Fitra, die innere Veranlagung, oder dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rusul, die Propheten und Gesandten entschickt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Bücher geschickt hat und ebenfalls aber auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Gesandten die Möglichkeit gegeben hat, Wunder zu vollziehen, damit die Menschen sie erkennen und den Verstand, den Allah subhanahu wa ta'ala eingegeben hat. Aber wir haben gesagt, dass derjenige, der sagt, ich habe Allah mit meinem Verstand kennengelernt, dass das ja nicht falsch ist. Denn um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen, braucht das gewisse Wegweiser, wie wir erwähnt haben. Ja? Einfach nur zu sagen, ich habe Allah mit meinem Verstand kennengelernt, das ist ja nicht korrekt. Denn wenn man sich anschaut, die meisten, die diesen Satz tätigen, sind diejenigen, die vielleicht zu viel interpretieren, philosophieren und so weiter und so fort. Der Muslim sollte wissen, auch ein Abu Jahl hat einen Verstand gehabt. Ja, hat dies von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, aber nicht jeder, der einen Verstand hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala erkannt. Aber jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat, hat einen intakten Verstand. Denn der Verstand, liebe Geschwister, den man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, der muss auch mit der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala konform sein, damit man im Endeffekt diesen Verstand nutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Also haben wir gesagt, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, der muss sich mit dem Koran befassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala lernt man kennen anhand seiner Zeichen und der Erschaffung. Denn wie die Theorie so schon sagt, die Schöpfung ist der beste Beweis für den Schöpfer. Und ebenfalls die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben erwähnt, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Ja? Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die man in seiner Umgebung und in seiner Umwelt wahrnimmt. Wir haben gesagt, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala sind die Worte Allahs azza wa jalla, die man aus dem Koran entnimmt. Und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala ist all das, was wir um uns herum yani wahrnehmen. Ja? Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die sitzen, stehen und auf ihrer Seite liegen, die an die gedenken und sagen, oh Allah, du hast all dies nicht sinnlos erschaffen, gepriesen bist du, so vergebe uns. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die in der islamischen Gesetzgebung ist, wenn wir über den Koran reden. Und ebenfalls der Koran, liebe Geschwister, hat uns verschiedene Botschaften mitgeteilt. Sei es jetzt von der Erschaffung Adams a.s. bis zu dem, was am Ende kommen wird. Und wir haben ebenfalls in der Biografie Adams a.s., aus der wir sehr viele Lehren ziehen. Erstens, dass man seinen Feind kennenlernen sollte, genauso wie es. Ich mache das Ganze jetzt in einer etwas schnelleren Zusammenfassung. Dass man seinen Feind kennenlernen sollte, wie es in Surat al-Baqarah erwähnt ist. Ja, derjenige, der sie dann gesagt hat, soll ich euch etwas zeigen, was euch ja eine ewige Bleibe und Reichtum mit sich bringt und so weiter und so fort. Ebenfalls aber auch, dass wenn man darauf reinfällt, dass man direkt zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sündigt, dass man direkt Taube sucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie Allah azza wa jalla im Koran sagt, diejenigen, die meinem Wegweiser bzw. meiner Rechtleitung folgen, ja, keine Angst soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Keine Angst soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Das heißt, liebe Geschwister, wir haben jetzt kurz das hier zusammengefasst, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt anhand seiner Zeichen, anhand der Erschaffung, anhand des Koran, dieses gesegnete Buch, wo wir jetzt so kurz vor dem gesegneten Monat Ramadan sind. Danach haben wir ebenfalls gesagt, dass wenn du soweit bist und den Koran kennengelernt hast, musst du eine weitere Etappe durchlaufen, und zwar, dass du dich selbst kennenlernst. Ja, wir haben ja gesagt, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, wir haben etwas längere Zeit über die Erschaffung des Menschen geredet, basierend auf den Versen in Surat al-Mu'minun, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Etappen der Erschaffung des Menschen yani erläutert. Und dies haben wir in den vergangenen Unterrichten ebenfalls sehr detailliert erwähnt. Danach sind wir zu einer weiteren Erkenntnis gekommen und haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der zur Sache sagt, sei und sie wird, sich aber trotzdem so zeitlos bei der Erschaffung des Menschen und ihn in verschiedenen Etappen erschafft, dies ist die Sunna Allah subhanahu wa ta'ala, dass, wie man so schön sagt, yani was gut werden soll oder yani, dass es reift, dass dieser Prozess, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in verschiedenen Etappen erschaffen und deswegen haben wir uns daraus entnommen eine Lehre, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf der Da'wah, in Bezug auf denjenigen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, dass man ebenfalls in Etappen die Menschen aufrufen sollte. Und natürlich sich selbst, dass man das Ganze versucht, etappenweise zu gehen, denn was gut werden soll, muss ja nie etwas weilen. Dann sind wir stehen geblieben beim Hadith von Mu'ad ibn Jabal, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn entsandt hat, um zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und so hat er ihm gesagt, das Erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist, dass sie glauben und dann die verschiedenen Pflichten. Und wenn sie dir glauben, dann rufst du sie zu dem auf. Und wenn sie dir glauben, dann rufst du sie zu dem auf. Und daraus haben wir ebenfalls entnommen, dass es diese Sunna, ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Menschen versuchen, sich das Ganze Stück für Stück anzueignen, damit es im Endeffekt zu dem Ganzen wird, damit es im Endeffekt zu etwas wird, was zusammenhält. Und genau an diesem Punkt werden wir bi'idhnillahi ta'ala weitermachen. Barakallahu fiik. Na'am
shaykh. Al-an sawfa natahaddathu an sunnat at-tadarruj fi ad-da'wah. Wa yumkinuna fi hadha al-liqa' an nuqassima lakum al-marahil ad-da'wiyyah fi minhaj an-nabiy Muhammad alayhi as-salatu wa azka at-taslim ittiba'an li sunnat at-tadarruj ila marahil sitt. يبقى احنا عندنا ست مراحل دعوية ودي اتباعا لسنة التدرج. سوف أذكر لكم المراحل إجمالا ثم نشرع في التفصيل. المرحلة الأولى، المرحلة الدعوية الأولى، هي مرحلة الإعداد للرسالة ونزول الوحي. الإعداد للرسالة ونزول الوحي. المرحلة الثانية الدعوة سرا، مرحلة الدعوة سرا. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجهر بالدعوة وردود أفعال المشركين تجاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن اتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه كانت مرحلة صعبة، وهي مرحلة الصدود عن منهج الله من المشركين، وبعدين الأمر بالهجرة إلى بلاد الحبشة. فدي كانت المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الجهر بالدعوة. المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي أمر فيها النبي بالهجرة إلى المدينة، يبقى مرحلة الهجرة إلى المدينة وما سبقها من إعدادات لهذا الأمر. المرحلة الخامسة من مراحل الدعوة وهي مرحلة إقامة الدولة الجديدة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة السادسة وهي مرحلة الانطلاق لنشر الدعوة وفرض التشريعات التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى احنا عندنا ست مراحل دعوية اتباعا لسنة التدرج. الآن بعد هذا الإجمال نبدأ في التفصيل بعد أن يترجم المترجم المراحل الستة من أجل حفظها الآن، ثم نبدأ في التفصيل.
Aus diesem Hadith entnommen, liebe Geschwister, wie vorhin erwähnt, haben wir entnommen, dass es verschiedene Etappen braucht, ebenfalls eine Dawa zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sheikh hat dies jetzt erwähnt und wird dies jetzt etwas näher erläutern. Wir haben gesagt, für diejenigen, die mitschreiben, dass es sechs Etappen der Dawa gibt. Die erste Etappe ist, dass man sich vorbereitet auf die Botschaft und die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich ist dies jetzt basierend auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Etappe ist, dass man im Geheimen zu dieser Botschaft aufruft. Die dritte Etappe ist, dass man offenkundig zu dieser Botschaft aufruft und dem Druck der Gesellschaft, der damaligen natürlich, gegenhält. Ja, dass du angegriffen wirst und so weiter und so fort. Die vierte Etappe war die Hijra, yani die Auswanderung zu den Medina vom Propheten und den Sahaba. Die fünfte Etappe ist, dass sie sich yani eine Gemeinschaft sozusagen, eine Gesellschaft, eine Stadt aufgebaut haben. Ja, einen Staat sozusagen aufgebaut haben. Und die sechste Etappe ist, dass man die Da'wa offenkundig und weitgehend verbreitet und die einzelnen Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass man zu diesen aufruft und diese einhält.
الآن نشرع في التفصيل بعد الإجمال ونبدأ بأول مرحلة دعوية وهي مرحلة الإعداد لنزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وممكن نقسم المرحلة الأولى دي لأربع عناصر. معلش درس اللقاء فيه شوية تقسيمات مهمة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، لأن معظم الخلل الذي تعيشه الأمة بسبب عدم التأصيل الشرعي والمنهجية في دعوة الناس للخير. يعني كثيرون يدعون إلى الله عز وجل، ولكن القليل منهم هم أصحاب العلم وأصحاب الرسوخ في العلم وأصحاب المنهج المستقيم. فكم من محب للدعوة يريد الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه ولا يبلغه. لماذا؟ لأن الدعوة لابد أن تقوم على علم. قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين أن يبلغ للبشرية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. البصيرة يعني العلم، فلا بد من علم. إذن تعالوا بنا إخوتي لنقف مع المنهجية في مراحل الدعوة. فأنا عندي أول مرحلة دعوية هي مرحلة الإعداد لنزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي هنقسمها لأربعة عناصر. العنصر الأول هنسميه عنصر الاختيار والاصطفاء، عنصر الاختيار والاصطفاء. نقرأ مثلا قول الله تعالى في سورة القصص الآية 68، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكما خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من الملائكة. شوف الاختيار الجميل ده، خلق السماوات كام؟ سبعا، اختار السابعة لتكون مستقرة لمن؟ للمقربين من ملائكته. طيب، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وكما اختار سبحانه من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذا اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم وهم خمسة، فاختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوف الاختيار. الله تعالى خلق سماواته سبعا، اختار السابعة لتكون مستقرة لمن؟ للمقربين من الملائكة، وخص من الملائكة المقربين كجبريل وميكائيل وإسرافيل، خص الأنبياء من ولد آدم اصطفاء واختيار، هم صفوة الخلق، بل وخص من جميع الأنبياء والرسل اللي وصل عددهم لقريب من 120 ألف نبي ورسول كما جاءت النصوص بذلك، خص منهم خمسا سماهم أولي العزم من الرسل، وهم على الترتيب الزماني نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. ده ترتيب زماني. طب من حيث الفضل والقدر والمنزلة، أعلاهم قدرا وفضلا وشرفا ومنزلة محمد عليه الصلاة والسلام، يليه إبراهيم، يليه موسى، ثم اختلف العلماء بين نوح وبين عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى بدأت هذه المرحلة مرحلة الإعداد للوحي بالاصطفاء والاختيار، فربنا تعالى اختص نبيه محمدا وجعله أفضل رسله وخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث عند أبي نعيم في الحلية، قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، أو كما قال. إذن ده اصطفاء واختيار، الله تعالى اختار محمدا وهو أفضل الرسل، اختار أصحابه وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، واضح؟ فده اختيار واصطفاء، فدي قضية لازم ننتبه لها، لأن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان هدفهم وشغلهم الشاغل هدم هذا الدين. طب كيف نهدم الإسلام؟ كيف نهدم هذا الدين؟ لا سبيل مثلا للطعن في القرآن، لأن القرآن معجزة خالدة تحدى الله عز وجل البشرية جمعاء إلى أن يرث الأرض ومن عليها أن يأتوا بصورة من مثله ولن يستطيعوا. طب نعمل إيه عشان نهدم القرآن؟ يبقى نهمز السنة،
ونطعن في حملة السنة، نطعن في أصحاب محمد ومن جاء من بعدهم من تابعيهم من الأئمة الأعلام والفقهاء والمحدثين. لماذا؟ لأننا إن استطعنا أن نهدم النقلة للسنة إذن هدمنا القرآن، لأن الذي نقل إلينا السنة هم من نقلوا إلينا القرآن، فاللي هيهدم السنة هدم القرآن. ولذلك لا تعجب في بلاد الإسلام الآن هذه السلة الخبيثة التي تنتشر على وسائل الإعلام المرئية وغيرها، يطعنون في الأئمة والمحدثين كالبخاري ومسلم، يطعنون في سنة النبي، يحاولون جاهدين هدم ثوابت الإسلام. نقول سعيكم غير مشكور، بل أنتم إلى مزابل التاريخ، والله عز وجل غالب على أمره. قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، لأن السنة وحي من عند الله رب العالمين. فالله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إخوة الإيمان الإسلام، لكي تكون أنت على بينة من أمرك عندما ترى هذه الهجمة على سنة النبي، اعلم أن المقصد هو الإسلام، المقصد هو القرآن، لأنهم يعلمون أن هذا الكتاب العظيم به أخرج الله البشرية من الظلمات إلى النور. إذن لابد من القضاء على القرآن. طب نقضي عليه إزاي؟ نهدم السنة، فإن هدمنا السنة وهمزنا نقلة السنة بالتالي شيء طبيعي جدا هدمنا القرآن، لأن هيجي بعد كده جيل يقول لك: طب الجماعة اللي نقلوا السنة دول ما ينفعوش، طب ما هم اللي نقلوا القرآن، يبقى القرآن كمان إيه؟ وما أدران إن القرآن صح، ما اللي نقلوه هم اللي نقلوا إيه؟ السنة. اللي نقل القرآن البخاري زي ما نقل السنة، مسلم زي ما مالك وشافعي وأحمد وأبو حنيفة، خلاص. فلما نهدم هؤلاء خلاص هدمنا الكتاب. اللي نقل القرآن أبو هريرة، فلما نهدم أبو هريرة يبقى هدمنا القرآن. اللي نقل القرآن ابن مسعود، اللي نقل وهكذا. إذن هي هجمة معلومة خبيثة، نبت خبيث من أبناء المسلمين الذين يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم تربوا على موائد اللئام من أجل هدم الإسلام. ولكن كما أقول دائما وأبدا: كل من حاربه هلك، كل من حارب الإسلام يا إخوة هلك. اقرأوا التاريخ جيدا لتعلموا. نأخذ مثلا من بداية النبوة، بداية نبوة محمد بن عبد الله، من حارب الإسلام؟ أبو جهل، فرعون هذه الأمة. أبو جهل هلك صح، وبقي الإسلام وبقي القرآن وبقيت السنة. أبو لهب حارب النبي صح، وده عمه. أبو لهب هلك وبقي الإسلام وبقيت السنة مع مرور التاريخ. بعد كده كم حورب الإسلام؟ طب نشوف في الواقع القريب، جنكيز خان والتتار كم أفسدوا في بلاد الإسلام، وعاسوا في الأرض فسادا، ودمروا بغداد، وفعلوا الأفاعيل، وهلك جنكيز خان وبقي الإسلام وبقيت سنة النبي العدنان. طيب امشي بعدي بشوية، بعد جنكيز خان فين ريتشارد قلب الأسد والحملات الصليبية على بلاد الإسلام؟ أين ريتشارد؟ هلك وبقي الإسلام وبقيت السنة. فنقول لكل من يحارب الكتاب والسنة: مآلكم إلى مزابل التاريخ لا محالة. بس المشكلة اللي بنعاني منها إن مزابل التاريخ يا إخوة امتلأت وأصبحت لها روائح كريهة تدخل على الأمة بعض الغم والهم، نسأل الله السلام. واضح؟ فإذا نقول يا إخوة أن الله تعالى اختار محمدا لرسالته، اختار أصحاب محمد ليكونوا وزراء نبيه، فده اصطفاء واختيار. فدي أول مرحلة، مرحلة الاختيار، مرحلة الاصطفاء، واختيار الله عز وجل خير كله. هذه الأولى. نعم.
Wir haben erwähnt die sechs Schritte, genau, die sechs Schritte waren es, der Da'wa auf eine ruhige Art und Weise. Wir haben gesagt, dass der erste Schritt die Vorbereitung sein sollte auf die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ihr am Anfang gesagt habt, wir machen jetzt so einen kleinen Exkurs in die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah azza wa jall erwähnt im Koran in Surah Al-Qasas im Vers 68: Und dein Herr erschafft, was er will, und er wählt aus. Ihnen aber steht es nicht zu wählen. Preis sei Allah, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Das Wichtige, was wir entnehmen aus diesem Vers, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und dein Herr erschafft, was er will, und er wählt aus. Yani, um sich vorzubereiten auf die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, hat Allah azza wa jall yani die Auswahl getroffen, die auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefallen ist, der im Endeffekt die Botschaft Allahs azza wa jall bekommen sollte. Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt: Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die sieben Himmel erschafft hat und die oberste Schicht auserwählt hat, dass sie der Standort der Engel sein sollen und die Nähersten sein sollen zu seinem Thron, und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala wiederum unter den Engeln welche auserwählt hat, wie Mikael und Jibril und ähnliche Engel, die bekannt sind, und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten auserwählt hat, die über 120.000 Gesandten, und von ihnen wiederum die fünf Gesandten auserwählt hat, die sind Nuh und Ibrahim und Isa und Musa und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die chronologische Reihenfolge ist also Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad. Das bezüglich der Chronologie. Aber die Gelehrten sagen, bezüglich dem Vorzug hat Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Ibrahim und Musa, und danach waren sie sich uneinig, ob Nuh oder zuerst Isa kommt. Das soll aber gar nicht Thema sein. Das, was wir erwähnen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Da'wah, am Anfang der Da'wah, yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Vorbereitung getroffen hat, die Auswahl korrekt zu treffen, damit dann diese Offenbarung kommt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat, von den sieben Himmel, was er auserwählt hat, und von den Engeln, wen er wiederum speziell ausgesucht hat, und die Gesandten von den Menschen auserwählt hat, und die fünf Gesandten von diesen ganzen Gesandten auserwählt hat, und von diesen fünf Gesandten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt hat. Und ebenfalls sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu: Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen der Menschheit geschaut und hat kein reineres Herz gefunden als das Herz von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat er ihn zu seinem Gesandten gemacht. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auf die Herzen der Menschheit geschaut und hat keine reineren gefunden als die Herzen der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So hat er sie zu seinen Weggefährten gemacht. Das heißt, liebe Geschwister, in Bezug auf die erste Etappe, die wir erwähnt haben, ist die Vorbereitung auf die Botschaft. Und dieser Punkt, ja, für diejenigen, die mitschreiben, und dieser Punkt lässt sich wiederum in vier Kategorien unterteilen. Ja, wir haben jetzt die erste Kategorie erwähnt, und zwar die Auswahl, die Allah subhanahu wa ta'ala getroffen hat, basierend auf Surah Al-Qasas, Vers 68. Deswegen, der Sheikh hat ebenfalls einen kleinen Exkurs gemacht, indem er auf die heutige Lage gesprochen hat. Ich will mich da gar nicht zu sehr dran festhalten, sonst verliert man vielleicht den Faden vom Unterricht allgemein. Aber wie der Sheikh erwähnt hat, yani, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala auf die Herzen geschaut hat, wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, Allah hat auf die Herzen der Menschen geschaut und kein reineres Herz gefunden als das von Prophet Muhammad, und dann auf die Herzen der Menschheit geschaut und keine reineren gefunden haben als die der Sahaba. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, den Stellenwert der Sahaba radiallahu alaihim zu kennen. Ja? Oft sind es Themen, mit denen sich nur die wenigen auseinandersetzen. Aber man sollte wissen, die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben einen gewaltigen Stellenwert. Deswegen sollte es jeden von uns yani, treffen, wenn man sieht, wie verschiedene Menschen oder ebenfalls aber auch, und das ist eigentlich das Traurige, was man heutzutage sieht, wie verschiedene Prediger bzw. Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala, und du, wenn du sie siehst, yani, du kannst sie nicht unterscheiden. Da sind Menschen, die yani, islamisch gesehen, yani, du kannst sie vielleicht nicht von einem anderen unterscheiden. Ja, die sehen optisch gesehen, wie sie aussehen, mit den Gewändern, mit allem drum und dran. Aber du siehst, dass ihr Inhalt yani, einfach nur Schrott ist. Dass sie yani, lästern über die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass sie die Sahaba versuchen schlecht zu machen. Dass sie die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchen zu verunglimpfen. Yani, dass sie unter den Menschen, ihre Botschaft ist eigentlich eine. dass die Menschen einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen Hass, aber dass sie eine Antipathie entwickeln, sozusagen, dass sie yani diese Person, diese Sahaba, nicht mehr diesen Stellenwert geben. Ja, und so sieht man es, wie sie versuchen, diese Religion auf eine andere Stufe herabzuziehen. Ja, indem sie gelernt, yani bemerkt haben, dass man den Koran nicht fälschen kann. Und indem sie gemerkt haben, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist es auch schwer, an den Kragen zu gehen. Und dann gehen sie an die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn auch dies nicht gelingt, dann versuchen sie, yani die Gelehrten, ja, nicht die normalen Gelehrten, sondern die Säulen dieser Religion, wie beispielsweise Bukhari und Muslim und andere große Gelehrten, versuchen, yani über sie herzureden, über sie herzuziehen, um ihren Stellenwert yani zu erniedrigen. So viel dazu die Geschichte, dass man sich bewusst werden sollte, dass die Auswahl der Sahaba nicht eine zufällige Auswahl war. Ja, also wenn ich sagen, ja, das waren eine, manche hören, yani, man hört manche, die sagen, die haben Glück gehabt, dass sie zu dieser Zeit erschaffen worden sind. Ja? Andere sagen, wenn ich zu dieser Zeit da gewesen wäre, ich hätte genau dasselbe gemacht. Ja? Deswegen, du sollst dich auch vielleicht fragen, wenn du zu dieser Zeit wärst, ob du dann nicht vielleicht Abu Jahl wärst. Ja? Deswegen, ihr Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass die Auswahl der Sahaba keine zufällige Auswahl war. Ja? Sondern Allah hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auserwählt und zu ihm seine Weggefährten auserwählt, diejenigen mit den reinsten Herzen, die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
إذن قضية الاختيار قضية الخلق لله رب العالمين، فربنا تعالى يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك أهل الكفر في مكة كان لهم اقتراح معين عرضه القرآن ورد عليه في سورة الزخرف الآية 31 والآية 32، قال تعالى: وقالوا أي الكفار وأهل الشرك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني كان لهم اقتراح، يعني القرآن لو كان نزل على رجل من القريتين عظيم مثلا كأبي جهل، وده كان زعمهم، أو الوليد بن المغيرة، لأن محمد بالنسبة لهم يتيم بني هاشم، فكان اعتراضهم لو القرآن ده نزل على واحد عظيم من سادة قريش مثلا زي أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة كنا اتبعنا. فالقرآن يرد عليهم، شوف الله يرد يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ابن القيم يعلق على هذه الآية تعليق جميل قوي، يقول: فالله عز وجل يقسم فضله بين أهل الفضل حسب علمه بمواقع الاختيار، ومن يصلح له ممن لا يصلح له، وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، وهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام آية 124، أي أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره، فكان الاختيار والاصطفاء لخير أهل الأرض وأشرفهم وأعلاهم قدرا ومنزلة، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول مسألة مسألة الاختيار، اختار الله صفوة الخلق وخير الخلق محمدا ليكون آخر الأنبياء والمرسلين. نعم.
Da sehen wir auch in Bezug auf die Kuffar, yani zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Zukhruf, yani Surah 43, Vers 31 und 32 erwähnt. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass viele der Glaubensverweigerer damals unter anderem auch das Ganze verweigert haben, weil sie diesem Araber, diesem in ihren damals, wie es bei ihnen bekannt war, diesem Menschen, der eigentlich nicht den natürlich der Vertrauenswürdige, der Ehrliche und so weiter und so fort, aber nicht zu denjenigen gehört, die diese Oberschicht sozusagen zu dieser Zeit in Mekka, Yani viele haben auch deswegen verweigert, weil sie sich yani anders gewünscht hätten, dass diese Botschaft auf jemand anderes kommt. Ja, natürlich ein Teil davon. Manche natürlich auch, weil sie sagen, mit was für einer Botschaft kommt er, wie kann er diese ganzen Götter zu einem Gott machen und so weiter und so fort. So sagen sie, yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie. Und sie sagen, wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden Städten, yani Mekka und Taif, aus diesen beiden Städten offenbart worden. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, und sie sagen, wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden Städten offenbart worden. Allah azza wa jalla fährt fort, indem er yani darauf antwortet, indem er sagt, verteilen etwa sie die Barmherzigkeit deines Herrn, wir verteilen doch unter ihnen ihren Lebensunterhalt, um diesseitig leben, und erhöhen die einen von ihnen über die anderen um Rangstufen, damit die einen von ihnen die anderen in Dienst nehmen. Aber die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie zusammentragen. Und dies deutet nochmal darauf hin, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch in einer anderen Stelle im Koran erwähnt, indem Allah azza wa jalla sagt, und dein Herr weiß sehr wohl, wo er diese Botschaft hinmachen wird. Yani in Bezug auf die korrekte Auswahl, die Auswahl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-unsur al-thani fi al-marhalah al-ula wa marhalah al-i'dad lir-risalah wa nuzul al-wahya ba'da al-istifa' wa al-ikhtiyar fi 'unsur muhim qawi wa huwa an an-nabiy alayhi as-salatu wa azka at-taslim sha'a Allah 'azza wa jalla an yansha' an-nabiy yatiman. Wa da i'dad lir-risalah hatta تكون عناية الله به خالصة، ولذا قال تعالى ممتنا على نبيه بهذا الأمر ألم يجدك يتيما فآوى. إذن شاء الله تعالى أن ينشأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، لماذا؟ لتكون تربيته خالصة على عناية الله رب العالمين، وده كله كان في باب الإعداد للرسالة ونزول الوحي. نعم.
Ebenfalls, liebe Geschwister, die Auswahl Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Auswahl auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefallen ist, der yani ein Weise war. Und dies ist ebenfalls zur korrekten Auswahl Allah subhanahu wa ta'ala, um diese Person yani vorzubereiten auf das, was im Nachhinein auf ihn zukommen wird. Yani die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Man muss sich das vorstellen, wenn wir sagen, yani jetzt nur mal kurz als Randnotiz, wenn wir sagen, yani, dass er ihn vorbereitet auf die Offenbarung Allahs und so weiter und so fort, dadurch, dass wir das so oft gehört haben und so oft darüber reden und so weiter und so fort, kommt das einem vor, als wäre das so yani wie etwas Simples. Ja, der hat ihm eine Nachricht geschrieben oder wie auch immer. Ja, als wäre es etwas ganz Simples. Aber man muss sich das nochmal yani so vor Augen halten, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, eine Person, die eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt über den Engel Jibril und so weiter und so fort. Yani viele von uns kennen ja diese Ereignisse in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass das kein einfacher Tag für ihn war. Yani er ist ja nicht glücklich nach Hause gekommen und hat gesagt, hier, hör mal, ich habe die Botschaft bekommen und so weiter und so fort. Ja? Sondern, dass das ein gewaltiges Ereignis ist. Deswegen, wenn der Sheikh jetzt hier darüber redet und sagt, die Vorbereitung, ja, und die korrekte Auswahl und so weiter und so fort, dann hat das schon einen Hintergrund, warum man das Ganze, warum man so weit ausholt, um dies zu definieren, um dies versuchen näher zu bringen, aufgrund dessen, weil halt dieses Ereignis so einen gewaltigen Stellenwert hat. Das heißt, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls die Eigenschaft, die er hatte, dass er ein Weise war. Und auch dies zählt zu den Gründen, um ihn vorzubereiten auf die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jalla in Surah Duha, in Surah Nummer 93, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers 6, hat er dich denn nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft.
Al-unsur al-thalithu fi al-marhalah al-da'awiyyah al-ula al-ist'adad lir-risalah wa nuzul al-wahy kan mu'jizat shaqq al-sadr lin-nabiy alayhi as-salatu wa as-taslim al-warida fi kutub as-sira wa kadhalik fi tafsir qawli Allah ta'ala fi surah ash-sharh alam nashrah laka sadrak. والقصة كما تعلمون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد نزل جبريل عليه السلام فشق صدر نبينا واستخرج حظ الشيطان من صدر النبي ثم غسله في طشت من ذهب وملأه حكمة وأعاده بأمر الله رب العالمين. وتكررت هذه الحادثة أيضا في ليلة المعراج قبل أن يمضي النبي إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج. تكرر حادث شق الصدر، ومن هنا تعلم عناية ربك جل جلاله بهذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي بيّن ربنا المقصد من رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة النبي عليه السلام إنما كان مصدرها من عند الله رب العالمين القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران. إذن شق جبريل صدر النبي واستخرج حظ الشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاستخرج جبريل بأمر الله تعالى حظ الشيطان من صدر نبينا وملأه حكمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك لا تعجب في مدار 23 سنة فقط يبني أمة ويقيم دولة، يبني أمة ويقيم دولة بهذا الكتاب العظيم. لماذا؟ لأن الكون كله إخوة سجن مع النبي. لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. إذن ده تكريم عجيب، استعداد عجيب لهذه الرسالة الخاتمة لنزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده العنصر الثالث الهام، وقضية شق الصدر. نعم.
Den dritten Unterpunkt unter dem ersten, yani, bei dem ersten haben wir gesagt, yani, die Vorbereitung auf die Botschaft. Yani, man kann dann so machen: 1a ist die korrekte Auswahl, 1b ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Weisen auserwählt hat, und 1c ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran: haben wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen? Haben wir nicht deine Brust aufgetan? Und so erwähnt der Sheikh, und dies ist ein weiteres Wunder Allah subhanahu wa ta'ala am Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ihm die Brust aufgetan wurde. Yani, derjenige, der sich mit dieser Thematik befassen möchte, der kann sich natürlich, yani, hier von Surat al-Shaq, kann sich den Tafsir dazu raussuchen. Und zwar, dass der Engel Jibril alaihi wasallam die Brust des Propheten sallallahu alaihi wasallam geweitet hat und ihm dies entnommen, was yani zur, in Relation zu dem Shaitan, yani zu den Einflüssen des Shaitan steht, dies entnommen und dies gefüllt hat mit der Weisheit. Und deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: und wir haben dich wahrlich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt.
العنصر الرابع والأخير في هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستعداد للرسالة ونزول الوحي، عنصر الرؤية الصالحة والخلوة بغار حراء. الرؤية الصالحة، لأن أول ما بدأ النبي بالوحي بدأ بالرؤية الصالحة، ما يراه في منامه تحقق، وده كان تمهيد وإعداد، فده دفعه إلى أن يخلو ويحب الخلاء، يبعد خالص عن مكة ويتحنس في غار حراء في مكة. والخلوة دي إخوة مهمة قوي للدعاء، ومهمة قوي لطلاب العلم، لأن فيها تهذيب للنفس وتربية، فيها تنقية للنفس من الكبر والعجب والرياء والسمعة، فيها عودة على النفس بالتامها بالتقصير حتى تكون مؤهلة للمنهج، لأن كثرة الاختلاط بالناس قد يفسد القلب ما لم يكن بضوابط. إذن لابد أن الإنسان يكون نوع خلوة يخلو فيها مع ربه جل جلاله، إما بليل، إما يتفرغ لقراءة القرآن ويبتعد عن الناس قليلا، لأن أنت مهم ما تنساش نفسك وتعد نفسك لابد. إذن كان في العنصر الرابع المهم قوي في مقام الإعداد للرسالة، وهو الرؤية الصالحة والخلوة في غار حراء للتحنث، أي للتعبد أو للتحنف، يعني الميل عن الباطل إلى الحق، يعني اتباع الحنيفية السمحة دين خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذا تقول أمنا عائشة كما جاء عند البخاري في صحيحه: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طبعا ده كان كله على مدار 6 شهور قبل نزول الوحي. 6 شهور الله تعالى يتعهد نبيه بالرؤيا الصالحة، كلما رأى رؤيا صالحة تتحقق من باب الإعداد. انتبه، هناك أمر جلل. فدي 6 شهور رؤيا صالحة. ولذلك لما تقرأ في باب الرؤى النبي قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. من 46 ايه جزء؟ ازاي الكلام ده؟ العلماء فسروها، قالوا عمر الدعوة 23 سنة منذ نزول الوحي على قلب النبي. كلام جميل. طيب 23 سنة، السنة فيها كم شهر؟ 12. يبقى السنة فيها جزئين، لأن الجزء في الرؤية 6 شهور. يبقى السنة فيها كم جزء؟ جزئان. 23 سنة يبقى فيهم 46 إيه؟ جزء، صح؟ 46 جزء، يعني 46 6 شهور. فهمت يا عبد الكريم؟ وسبقهم جزء الرؤية الصالحة قبل نزول الوحي 6 شهور. فلما النبي يقول لنا الرؤية الصالحة جزء، اللي هم 6 الأولى دول، من 46 جزء من النبوة، عايز يقول لك إن كان تمهيد النبوة والرسالة بالرؤية الصالحة. فأبشر يا من ترى رؤية صالحة، فهي من المبشرات، من المبشرات الطيبات. فسبقت نزول الرسالة بالرؤية الصالحة 6 شهور. بعد كده تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة متحققة. ثم حبب إليه الخلاء، يعني يبعد عن الناس، يخلو بربه جل جلاله. الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فبنقول يا إخوة كان الخلوة في غار حراء مهمة أوي في باب الإعداد والاستعداد لنزول الملك على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فيا حبذا أن كل مسلم يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه مع ربه جل جلاله. كثيرة أوقاتنا الضائعة، وقليلة الأوقات التي نغتنمها. فاحنا عايزين نتعلم من منهاج النبوة هذا الباب العظيم قوي، كيف الإنسان يفرغ نفسه أحيانا لربه جل جلاله، إما بليل مع القرآن مع القيام، في تربية للنفس وتهذيب وإعداد حتى تتحمل النفس مشاق الحياة، لأن الحياة همومها كثيرة وغمومها أكثر، وأنت في حاجة ماسة إلى قوة صبر وتحمل، فيعينك على ذلك أن تخلو بربك أحيانا تهذيبا وتربية للنفس. نعم.
Und so kommen wir zum letzten Unterabschnitt bezüglich des ersten Abschnitts. Und zwar, wie der Sheikh erwähnt hat, was ebenfalls mit der Vorbereitung zu tun hat auf die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 6 Monate bevor die Offenbarung zu ihm gekommen ist, dass er angefangen hat, die guten Träume zu sehen sozusagen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 6 Monate bevor die Offenbarung angefangen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie Aisha radiallahu anha erwähnt, hat er angefangen, Träume zu sehen, die genau so, wie er sie geträumt hat, stattgefunden haben. Ja? Dass er Dinge gesehen hat in seinen Träumen, in den guten Träumen, genauso wie sie am nächsten Tag, genauso klar wie der Sonnenstrahl an einem sonnigen Sommertag. Ja? Und dies war ebenfalls zur Vorbereitung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es hat damit angefangen, dass er angefangen hat, Träume zu sehen, die sich verwirklicht haben. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Eigenschaft gegeben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die viele von uns leider oft vernachlässigen. Und zwar, wie wir erwähnt haben, dass er angefangen hat, die Träume zu sehen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala es in sein Herz gelegt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat, die Einsamkeit zu lieben. Ja? wenn ihr sagt, das, was uns fehlt, dann bedeutet das nicht, dass wir uns jetzt zu Hause einsperren sollen, ja, einfach abgeschnitten von der Außenwelt, und dass wir jetzt sagen, ich mache jetzt die Sunna, ich bin jetzt einsam zu Hause. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Man sollte natürlich ein richtiges Verständnis bezüglich dieser Angelegenheit haben. Aber was damit gemeint ist, ist, wenn wir sagen, die Einsamkeit zu lieben, deutet das darauf hin, dass der Muslim, ja, damit ist nicht der Muslim gemeint, wenn wir sagen, der Muslim derjenige, der am Sündigen, sondern das braucht der Gelehrte, das braucht der Schüler des Wissens, das braucht jeder Muslim, dass er von Zeit zu Zeit, dass man eine Phase durchlebt, an der man sich etwas zurückzieht. Ja, deutet darauf hin, dass man sich etwas, ja nee, wir leben heute, vor allem, ich rede jetzt mal über das Leben in unserer Gesellschaft hierzulande, wir leben in einer Zeit, in der, ja nee, nennen wir es das hektische Zeitalter, ja, alles geht ratzfatz rum, ja, du hast so viel zu tun und der Tag gleicht dem anderen und jedes Mal liegst du abends im Bett und fragst dich, wo ist eigentlich der Tag heute schon wieder hin, und jeden Freitag, ja, wenn du auf der Arbeit hier, schönes Wochenende und so, denkst du schon wieder Wochenende, und jeden Montag schimpfen die wieder über den Montag, dass er schon wieder der Montag ist. Ja, wir leben in so einer hektischen Zeit, die Zeit fliegt sozusagen. Und deswegen umso wichtiger, oder wenn nicht sogar gesagt wichtiger denn nie, brauchen wir es heute, dass man von Zeit zu Zeit sich selbst eine Phase gönnt, sich selbst eine Zeit gönnt, in der man sich etwas zurückzieht. Und das war das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, indem er sich angefangen hat, er hat es geliebt, sich zurückzuziehen. Ja, genauso wie er dann in diese Berghöhle sozusagen und sich dort einfach nur zurückgezogen hat. Und das ist ebenfalls das, was wir heutzutage benötigen. Nicht in die Berge zu gehen, sondern dass wir uns etwas zurückziehen. Dass sich jeder selbst so ein bisschen Zeit gibt. Ja, dass man, ihr könnt das, ja, so ein bisschen von allem abschalten, so ein bisschen von allem runterkommen, sich Gedanken machen, wo stehe ich, wo will ich hin, ja, wie bin ich, ist Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit mir, wenn er mich jetzt so sieht oder nicht, und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die jeder von uns benötigt, liebe Geschwister, die jeder von uns benötigt. Ja, braucht niemand sagen, das braucht der Sünder mehr als der Rechtschaffene. Nein, jeder von uns braucht mal diese Zeit. Dass man sich einfach mal so ein bisschen zurückzieht, dass man das Ganze so ein bisschen versucht, Revue passieren zu lassen, dass man sich Gedanken macht, dass man sich Gedanken um die Vergangenheit nachdenkt, was habe ich korrekt, was habe ich falsch gemacht, dass man sich Gedanken um die Zukunft macht. Ja, wie wir gesagt haben, was habe ich vor? Bin ich auf einem guten Weg, bin ich nicht auf einem guten Weg, nachzudenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die guten Träume zu sehen ist eine frohe Botschaft. Und die guten Träume zu sehen, ja, ist ein 46. von der Prophetenschaft. Ja. Diese Rechnung, die Gelehrten haben es natürlich offengelegt und haben das erklärt. Wenn wir sagen, ein 46. der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Sehen der guten Träume ist ein 46. von dem Prophetentum sozusagen. Und die haben das erläutert, indem sie gesagt haben, die Zeit der Dauer sozusagen, sagen wir 23 Jahre, ja, und die haben die 23 Jahre durch 2. 6 Monate ist ein Juz sozusagen. 6 Monate ist ein Juz. Also hat ein Jahr 2 Teile sozusagen. Ja. 23 Jahre, ja, logischerweise, 23 mal 2 sind 46 Teile. Und deswegen sagt der Prophet zum Beispiel ein 46, weil ein 46 in dieser Relation 6 Monate sind. Und wir haben gesagt, dass überliefert ist, authentisch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass es überliefert ist, dass er 6 Monate, bevor die Offenbarung angefangen hat, die Rechtschaffenen, die guten Träume zu sehen. Das heißt, liebe Geschwister, halten wir unter Punkt D fest, ja, dem vierten Unterpunkt zum ersten Punkt, dass es ebenfalls zur Vorbereitung auf die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die guten Träume gesehen hat, dass er es angefangen hat, es zu bevorzugen, sich selbst zurückzuziehen und die Einsamkeit zu bevorzugen.
إذا هنا نلمح في هذه المرحلة الأولى سنة التدرج الربانية في قضية الاستعداد للوحي ونزوله. فبدأت المراحل بالرؤية الصالحة، أدي التمهيد لنزول الوحي. المرحلة الثانية بعد نزول بعد الرؤية الصالحة عندنا إلقاء الملك في روح وقلب النبي من غير أن يراه. بعد كده يرى النبي الملك في صورة بشر، كان يأتي في صورة بشر. المرحلة الرابعة في نزول الوحي كان في صورة صلصلة الجرس، ودي كانت أشد أنواع نزول الوحي على قلب النبي، لدرجة أنه كان إذا جاءه بهذه الصورة يتصبب النبي عرقا في الليلة الشاتية من شدة وقع الملك في صورة يعني صوت الجرس صوت، وإذا كنا نسمع النبي كأزيز المرجة من شدة وقع نزول الوحي عليه بهذه الصورة. المرحلة الخامسة يأتيه الملك في صورته الملائكية، وذلك النبي رأى جبريل في صورته الملائكية له 600 جناح إلى آخر يسد بين الأفق فيوحي ما أراد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة السادسة في تدرج نزول الوحي أن الله تعالى أوحى إلى النبي مباشرة في ليلة المعراج عندما فرض عليه وعلى الأمة 5 صلوات في كل يوم وليلة. المرحلة السادسة والأخيرة في نزول الوحي أن الله كلم محمدا مباشرة دون واسطة الملك في ليلة المعراج، فقد حيى النبي ربه وحياه ربه مباشرة، وسمع نبينا صوت ربه جل جلاله وكلام خالقه جل جلاله. ودي مرحلة مهمة أو يا إخوة، لأنه ما من منقبة وما من فضيلة تفضل الله بها على النبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا أعطى النبي أفضل وأجل منها. فمثلا كان إبراهيم خليلا ومحمد خليل، كان موسى كليما ومحمد كليم، أعطى الله يوسف نصف الجمال وأعطى محمدا الجمال كله، فما من منقبة حصل عليها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا فضل الله محمدا على سائر الأنبياء والرسل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء مع المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وهي مرحلة الاستعداد لنزول الوحي. إن شاء الله نكد البقاء وكان اللقاء، هنقف مع المرحلة الثانية وهي مرحلة الدعوة السرية لنتعرف على سنة التدرج كسنة ربانية، فلا نتعجل ولكن نلزم باب العلم، لأن كل أمر له باب، وأتوا البيوت من أبوابها، لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نواصل إن قدر بقاء وكان لكم.
Nein, ja, nee, abschließend gilt es zu sagen, wie wir gesagt haben, diese Art der Sunna, wie Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls die Botschaft auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat, dass alles Stück für Stück gegeben ist. Und somit verbinden wir die Geschichte, somit verbinden wir wieder den Anfang des Vortrages mit dem Ende des Vortrages. Und das ist immer schön, wenn das gelingt, damit man nie die Übersicht verliert. Wir haben am Anfang gesagt, die Sunna Allah subhanahu wa ta'ala besteht darin, dass alles ja, die etappenweise gekommen ist, genauso wie die Erschaffung des Menschen, genauso wie aber auch die Vorbereitung auf die Offenbarung auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der imstande ist zu sagen, sei und es ist, um die Menschen zu erschaffen, hat ihn aber trotzdem in Etappen erschaffen, um uns ja, die gewaltige Lehre daraus ziehen zu lassen. Und genauso in Bezug auf die Offenbarung auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Am Anfang war es so gewesen, dass er nur lediglich die Träume gesehen hat. Dann war er von Engeln umgeben, die er nicht sehen konnte. Und dann war er von Engeln umgeben, die in Gestalt von Menschen zu ihm gekommen sind. Und dann im Endeffekt Engel in richtiger Gestalt von einem Engel, genauso wie sie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Und dann in Lailatul Mi'raj hat Allah subhanahu wa ta'ala yani den Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufkommen lassen, um ihm dann die Pflicht der Gebete aufzuerlegen und dann die Krönung sozusagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala direkt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Das heißt, auch dies war alles etappenweise. Lass uns Lehren daraus ziehen. Möge Allah euch segnen für das Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.